Unsere Themen heute. Wir schauen erneut auf die Rente mit 63, die uns weiterhin beschäftigt. Da hat ja der Ministerpräsident von Thüringen und seine beiden Amtskollegen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt andere Vorstellungen als die, die die Expertenkommission der Bundesregierung vorgelegt haben. Und deswegen werden wir das Thema erneut beleuchten, wie es schon in der vergangenen Woche. Dann geht es uns um die Sicherheitslage in Deutschland und natürlich auch in Thüringen. Wir schauen also auch dort wieder auf den Terroranschlag beim CSD, aber auch auf die mit Sprengstoff bestückte Drohne am Leipziger Flughafen. Und drittens geht es uns um die Steuerjagd auf Influencer. Da gibt es eine Taskforce in Thüringen und eine erste Bilanz. Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Mein Name ist Elmar Otto und mit mir im Studio Fabian Klaus. Grüß dich, Fabian.
Ja, lieber Elmar, schön, dass wir mal wieder das Vergnügen haben. Und ich würde sagen, wir gehen gleich rein, ordnen die Themen ein, sprechen über politische Konflikte und fragen auch, was bedeutet das konkret für die Menschen in Thüringen?
Ja, wichtig vorweg vielleicht nochmal, wir beziehen uns in dieser Folge auf die von uns ausgewerteten Berichte aus der vergangenen Woche und Angaben der zuständigen Behörden. Gerade bei den Sicherheitsmeldungen sind manche Hintergründe noch nicht abschließend geklärt.
Genau, aber jetzt legen wir erstmal los damit, wie sich der Rentenstreit in der CDU seit der Aufnahme vergangene Woche, die du mit Elena bestritten hast, weiterentwickelt hat. Da gab es nämlich noch die ein oder andere Wendung.
So ist es. Und die Schlagzeile lautete, Thüringen will die Rente mit 63 retten. Ganz genau genommen ist diese Bezeichnung etwas verkürzt. Konkret geht es darum, wer 45 Versicherungsjahre erreicht hat, kann nicht mehr grundsätzlich mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen. Das Eintrittsalter, das steigt ja je nach Geburtsjahrgang schrittweise an. Gemeint ist heute vor allem die abschlagsfreie Rente für besonders langjährige Versicherte. Also in der Regel geht man dann mit 64,5 Jahren.
Genau, und die geplante Rentenreform der Bundesregierung sieht vor, diesen Weg abzuschaffen. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU und die Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD sind sich da sehr einig derzeit. Das ist ja schon mal eine Nachricht an sich, wenn die beiden sich mal einig sind, diesen zentralen Reformbaustein durchzusetzen und die Empfehlungen der Rentenkommission damit eben auch vollständig umzusetzen.
Richtig. Und die Ministerpräsidenten von Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, also konkret Mario Vogt, Michael Kretschmer und Sven Schulze, alle drei CDU, argumentieren, dass diese Reform an der Lebensrealität vieler Menschen in Ostdeutschland einfach vorbeigeht.
Genau. Der Vorwurf an die Bundesregierung lautet, eine bundesweit einheitliche Reform klingt dann zwar gerecht, trifft aber Regionen mit bestimmten Erwerbsbiografien besonders hart. Und wenn wir von Regionen mit bestimmten Erwerbsbiografien reden, dann meinen wir eben die ostdeutschen Bundesländer. Und das meinen die Ministerpräsidenten an der Stelle auch. In Ostdeutschland haben viele Menschen sehr früh angefangen zu arbeiten, häufig in körperlich belastenden Berufen. Außerdem gab es nach der Wiedervereinigung eben dann diese Brüche in den Lebensläufen. Arbeitslosigkeit, Umschulung, wechselnde Beschäftigung oder Phasen außerhalb des klassischen Versicherungssystems.
Und nach Angaben der Rentenversicherung Mitteldeutschland haben zwischen 2021 und 2025 gut 47.400 Thüringerinnen und Thüringer die Rente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch genommen. Das zeigt, es geht hier nicht um eine kleine Gruppe.
Genau, und diesen Konflikt mit der eigenen Partei, den ist Ministerpräsident Mario Vogt für Thüringen ganz offensichtlich bereit auszutragen mit der Bundesregierung, mit der CDU-geführten Bundesregierung. So wie die Reform derzeit geplant ist, können wir ihr im Bundesrat nicht zustimmen. Das ist aktuell der einheitliche Tenor der drei CDU-Ministerpräsidenten und, wenn ich das richtig erinnere, auch von der SPD-Ministerpräsidentin Schwesig.
Genau, und Thüringen hat diese Position inzwischen eben komplett in der Landesregierung bekräftigt. Also die Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin vom BSW, Katja Wolf, unterstützt laut eigener Aussage die Linie von Ministerpräsident Vogt und sie sagt, die Debatte verkenne die Lebensrealität vieler Menschen in Ostdeutschland. Es gehe um Gerechtigkeit und um das Vertrauen in die Politik.
Genau, ähnlich äußert sich der zweite Stellvertreter des Ministerpräsidenten, Georg Mayer von der SPD. Ostdeutsche Erwerbsbiografien seien stärker zu berücksichtigen, sagt er. Sagt aber auch, über den konkreten Weg könne man diskutieren. Denkbar seien die Beibehaltung einer abschlagsfreien Rente, eine höhere Grundrente oder sogar eine sogenannte Schutzrente.
Und eben jene Schutzrente bringt Sozialministerin Katharina Schenk, ebenfalls SPD, stärker in den Mittelpunkt. Sie sagt, in der aktuellen Debatte werde zu sehr über die Menschen gesprochen, die 45 Jahre erreicht hätten. Zu wenig über jene, die 35 Jahre gearbeitet haben, aber niemals als auf 45 Jahre kommen, nämlich wegen einfach gebrochener Erwerbsgeografien, also Arbeitslosigkeit zwischendurch und andere.
Ich finde, da hat sie einen Punkt tatsächlich. Das ist ein wichtiger Einwand, denn die Debatte wird eben häufig genauso geführt, als gäbe es in dieser ganzen Reformdiskussion genau diese zwei Gruppen, die nach 45 Jahren in Rente gehen wollen und eben diejenigen, die das finanzieren müssen. Tatsächlich ist das Rentensystem ja deutlich komplizierter.
Genau, und was ist die Schutzrente eigentlich? Also sie soll Menschen zugutekommen, die lange gearbeitet haben, aber wegen gesundheitlicher Einschränkungen nicht mehr bis zur regulären Altersgrenze arbeiten können. Also im Gespräch sind besonders belastende Berufe, etwa in der Pflege, im Schichtdienst oder im Bau.
Genau. Das Problem dabei, dieses ganze Modell ist eigentlich bisher so ziemlich holzschnittartig nur beschrieben, ziemlich grob umrissen. Die Thüringer Arbeitsministerin Schenk fordert deshalb wissenschaftlich nachvollziehbare Kriterien. Da ist sie wieder, die nächste Untersuchung. Es dürfe, sagt sie, nicht einfach nur nach Gefühl entschieden werden, wer einen besonders belastenden Beruf ausgeübt habe und wer nicht.
Ja, und die zentrale Frage dabei ist natürlich, wie weist man Belastung nach? Und über die Zahl der Berufsjahre etwa, über eine medizinische Untersuchung, über bestimmte Berufsgruppen oder über eine Kombination aus Alter, Versicherungszeit, Gesundheitszustand?
Klingt alles nach einem vernünftigen Kompromiss, aber solche Modelle sind natürlich anfällig für Abgrenzungsprobleme. Eine Pflegekraft, ein Dachdecker oder Schichtarbeiterin haben nicht automatisch dieselbe gesundheitliche Belastung. Und auch in vermeintlich weniger körperlichen Berufen gibt es Tätigkeiten, die psychisch eben extrem fordernd sind.
Und Gegenwind bekommt Mario Vogt und seine Parteifreunde bzw. seine Ministerpräsidentenkollegen aus den eigenen Reihen, nämlich also die Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Thüringen und auch der Thüringer CDU-Wirtschaftsrat sprechen sich für das Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren aus.
Genau, und jetzt führen wir mal wieder einen neuen Namen ein im Podcast Tacheles Thüringen. Ich glaube, der hat bisher noch nicht stattgefunden bei uns. Der Landesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Thüringen, Steffen Pesch, gesagt, es brauche Vorschläge, die die Rentenversicherung langfristig stabilisieren. Bisher höre er vor allem, was nicht gehe. Die geplante Reform enthalte zwar bittere Pillen, aber er stehe dazu.
Ja, jetzt muss ich sagen, weil du ja im vergangenen Podcast nicht dabei warst. Ich glaube, Steffen Peschke haben wir auch in der vergangenen Woche schon erwähnt. Aber sei es drum, ähnlich argumentiert der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrats, Michailo Kolakowicz.
Hast du mich jetzt echt ertappt? Ich habe die Folge nicht durchgehört, die letzte.
Ja, du hast also nur das Ende und den Anfang. Aber ich muss sagen, manche Sachen vergesse ich sogar auch. Und es ist schön, dass auch so junge Menschenkinder wie du nicht alles mehr sofort auf dem Schirm haben. So, aber also Michailo Kolakowicz, gar kein so einfacher Name, der Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrats, der sagt nämlich, das Rentenpaket sei zwischen den Koalitionspartnern vereinbart worden und sollte nicht wieder aufgeschnürt werden. Er räumt ein, dass die Reform für mitteldeutsche Länder hart sei, aber es müsse eben was getan werden. Und da hat er auch recht. Also immer nur zu sagen, was nicht geht, kann auch keine Lösung sein.
Genau, das ist die eine Position. Interessanterweise die andere Position, also die Unterstützung der CDU-Ministerpräsidenten, die wird eben nicht nur von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern vorgetragen, sondern auch tatsächlich von Anke Rehlinger, die das Saarland regiert, als SPD-Ministerpräsidentin.
Und aus Thüringen kommt auch Kritik an einer rein finanzpolitischen Betrachtung. Der frühere Ministerpräsident Bodo Ramelow nämlich, der sagte, es wäre ihm lieber, grundsätzlich stärker über Altersarmut zu sprechen und nicht nur über die Frage Ost gegen West.
Das ist ja ein Thema, was immer wieder stattfindet, Ost-West-Debatte. Die Befürworter der Abschaffung argumentieren mit der Stabilität der Rentenkassen. Der Präsident des DIW, Deutsches Institut der Wirtschaft, Marcel Fratscher, sagte, ohne die Abschaffung der Rente mit 63 sei die Rentenreform praktisch tot. Er rechnet mit langfristigen Einsparungen von knapp 10 Milliarden Euro und zusätzlich 125.000 Beschäftigten pro Rentenjahrgang. Das sind natürlich heftige Zahlen.
Ja, auch das IFO-Institut argumentierte bereits im vergangenen Jahr ähnlich. Nämlich, wenn Menschen später in Rente gehen, steigen die Einnahmen der Rentenversicherung und gleichzeitig sinken die Ausgaben, weil die Rentenzahlungen später beginnen.
Das ist eben die finanzielle Logik dahinter, aber sie beantwortet noch nicht die soziale Frage. Wer kann tatsächlich länger arbeiten? Wer muss länger arbeiten, obwohl der Körper oder die psychische Gesundheit das nicht mehr zulassen?
Genau, da liegt ja der Kern des Streits. Die einen sagen, das System ist auf Dauer nicht finanzierbar, wenn immer mehr Menschen früher in Rente gehen. Und die anderen sagen, eine längere Lebensarbeitszeit ist für Menschen mit körperlich belasteten Berufen keine abstrakte Stellschraube, sondern eben eine konkrete Zumutung.
Genau. Und in dieser Debatte haben sich auch unsere Leserinnen und Leser von TA, TLZ und OTZ ganz stark eingebracht, tatsächlich in der vergangenen Woche. In einem Leserbrief aus Saalfeld wurde darauf hingewiesen, dass viele Menschen ohnehin nicht mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Für jüngere Jahrgänge liegt das Eintrittsalter bereits jetzt höher.
Und der Leser kritisiert außerdem, dass das Rentensystem nicht nur an der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren kranke, er nennt auch unter anderem versicherungsfremde Leistungen und die Beitragsbemessungsgrenze als Probleme.
Genau, das ist die klassische Grundsatzfrage. Soll die Rentenversicherung stärker über Steuermittel finanziert werden? Sollten mehr Einkommensarten beitragspflichtig sein? Müssen auch Selbstständige, Beamte oder andere Gruppen stärker einbezogen werden? Oder würde das eben nur neue Probleme schaffen?
Und ein anderer Leser aus Erfurt vermutet, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten die Debatte auch für den Wahlkampf nutzen. Am Ende würden sie vielleicht zustimmen, aber eben mit der Faust in der Tasche.
Das ist eben die politische Spekulation, aber sie verweist natürlich auf ein echtes Dilemma. Mario Vogt muss gleichzeitig zwei Rollen erfüllen. Er ist Ministerpräsident eines ostdeutschen Bundeslandes mit vielen Betroffenen und er ist CDU-Politiker, kein Unbedeutender noch dazu, da er im Bundespräsidium sitzt und seine Bundespartei die Reform grundsätzlich unterstützt.
Mhm. Also was bleibt also? Erstens, die Rente mit 63 ist schon heute nicht für alle eine Rente mit 63. Entscheidend sind nämlich die 45 Versicherungsjahre und das jeweilige gesetzliche Eintrittsalter.
Zweitens, die Reform soll die Rentenkassen entlasten, könnte aber Menschen mit langen und belastenden Erwerbsbiografien besonders treffen.
Und drittens, Thüringen droht mit einer Ablehnung im Bundesrat. Sollte das Ende der abschlagsfreien Rente Bestandteil des Reformpakets bleiben, aber da weiß ich mittlerweile, weil es heute nämlich dazu ein Hintergrundgespräch gab, auch wenn man aus dem Hintergrund nicht wörtlich alles mitnehmen darf, aber zumindest eine erklärende Position. Es ist also so, dass am Ende der Bundestag sich bei diesem Gesetz, weil es da unterschiedliche, es gibt einmal Einspruchsgesetze und einmal Zustimmungsgesetze, bei diesem Gesetz durchaus gegen den Bundesrat durchsetzen könnte, wenn er denn wollte. Aber man geht einfach davon aus, dass die Bundesregierung durch den enormen Gegenwind, du hast es ja schon erwähnt, nicht nur die drei CDU-Ostministerpräsidenten sind jetzt auf der Palme, sondern eben auch noch SPD-Ministerpräsidentinnen. Und es wird auch wahrscheinlich im Bundestag so den einen oder anderen geben, der sagt, na gut, so können wir das ja nicht verabschieden. Also dementsprechend geht man davon aus, auch wenn im Bundesrat am Ende keine finale Handhabe da wäre, dass es zu einem Kompromiss kommen wird.
Dass man am Ende eben nicht, sagen wir mal, eine Bundesratsablehnung im Bundestag überstimmen müsste. Denn, ich glaube, das muss man dazu sagen, eine komfortable Mehrheit hat Friedrich Merz und hat diese Koalition ja im Bundestag auch nicht. Und wie stabil diese Mehrheit nach den Irrungen und Wirrungen um seine Kabinettsreform noch ist, das wird sich ja nach der Sommerpause erst ausweisen. Ich will noch viertens einen Fazitpunkt nennen. Ein möglicher Kompromiss könnte über eine Schutzrente oder eben andere Härtefallregelungen laufen. Du hast das eben angesprochen. Ob diese Modelle dann gerecht bezahlbar und bürokratisch handhabbar sind, bleibt aber völlig offen.
Und die spannende Frage bleibt am Ende, wird die Bundesregierung an ihrem Gesamtkunstwerk, so hat es, glaube ich, Bärbel Baas nämlich mal bezeichnet, festhalten oder wird sie eben für die ostdeutschen Länder und besonders belastete Berufsgruppen Ausnahmen schaffen?
Genau. So viel zum Thema die Rente mit 63, ihre mögliche Abschaffung und das, was Thürings Ministerpräsident Mario Vogt voran da losgetreten hat mit seinen ostdeutschen Kollegen. wenn es rund um die soziale Sicherheit geht. Um Sicherheit geht es uns jetzt auch. Jetzt geht es uns allerdings um eine ganz andere Sicherheit, nämlich um die innere Sicherheit. So muss man es, glaube ich, mittlerweile sagen, um die Sicherheitslage in Thüringen.
Die Diskussion ist in der vergangenen Woche wieder besonders intensiv geworden. Grund dafür sind zwei Ereignisse. Der tödliche Anschlag zum einen am Rande des Christopher Street Days in Berlin und der Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen in Leipzig.
Genau, wir erinnern nochmal, in Berlin fuhr ein 21-jähriger Mann am 25. Juli mit einem Auto in eine Gruppe von Menschen. Eine Frau starb, 31 Menschen wurden zum Teil schwer oder auch lebensgefährlich verletzt. Die Tat wurde als terroristisch bewertet.
Und am Flughafen Leipzig wurde in der Nacht zur Mittwoch eine Drohne in niedriger Höhe entdeckt. Und nach den vorliegenden Berichten wurde sie von einem Busfahrer bemerkt und zu Boden gebracht. Und später wurde bekannt, dass sie Sprengstoff, Plastiksprengstoff des Typs Semtex an Bord hatte. Genau. Semtex heißt es, glaube ich, ja.
Semtex heißt ja. Der Sprengstoff, und das zumindest, so deuten es Experten, deutet auch darauf hin, dass es schon eher ein, so hat es auch Bundesinnenminister Dobrindt, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass das schon eher ein Anschlag gewesen sein könnte, der von Profis vorbereitet wurde, weil an Semtex kommst du nicht so einfach, den gibt's nicht an jeder Ecke zu kaufen. Mhm. Wichtig ist, die Hintergründe dieses Drohnenvorfalls sind nach den bisher vorliegenden Informationen nicht abschließend geklärt. Es geht also nicht darum, vorschnell einen Täter oder einen konkreten politischen Auftraggeber zu benennen.
Aber allein die Kombination aus Drohne, Flughafen, Sprengstoff, das ist schon ein neues Bedrohungsszenario. Und Dobrindt sprach ja auch von einem hybriden Anschlagsszenario und brach dann sogar seinen Urlaub ab, um sich mit den Sicherheitsbehörden zu beraten.
Genau, das Thüringer Innenministerium unter der Leitung von Georg Mayer, SPD, spricht mittlerweile von einer hohen abstrakten Gefährdung. Das bedeutet nicht, dass ein konkreter Anschlag in Thüringen unmittelbar bevorsteht. Es bedeutet aber sehr wohl, dass die Behörden von einer erhöhten allgemeinen Gefahrenlage zwischenzeitlich ausgehen.
Also besonders hoch wird die Gefahr dschihadistisch motivierter Gewalttäter eingeschätzt. Und das Ministerium verweist darauf, dass die Gefahr zunehmend von allein handelnden Personen unter autonom agierenden Gruppen ausgehe.
Genau, weil die eben auch auf so vergleichsweise schnell und einfach besorgbare Tatmittel zurückgreifen. Fahrzeuge, Messer, andere einfache Tatmittel. Und das macht auch die Prävention schwieriger, denn ein Staat kann eben nicht jeden öffentlichen Ort vollständig und vollkommen abschirmen.
Ja. Und besonders gefährdet in dem Zusammenhang sind eben dann jüdische und israelische Einrichtungen. Hintergrund ist die angespannte Lage im Nahen und Mittleren Osten. Auch hier gilt, die Behörden sprechen von einer abstrakten Gefährdung, nicht automatisch von einem konkreten Anschlagsplan.
Genau. Das Innenministerium in Thüringen nennt eben außerdem die Gefahr von Sabotage an kritischer Infrastruktur. Dazu gehört dann Energieversorgung, Verkehr, Kommunikation, Trinkwasser, aber auch andere Einrichtungen, deren Ausfall erhebliche Folgen hätte.
Als mögliche Akteure werden verschiedene Bereiche politisch motivierter Kriminalität genannt, außerdem Spionage, Staatsterrorismus. Thüringen registriere steigende Verdachtsfälle einer hybriden Bedrohung.
Genau, das ist so ein Begriff, den wir mittlerweile fast schon in unseren Sprachgebrauch übernommen haben. Was ist damit eigentlich gemeint? Gemeint ist eine Kombination verschiedener Mittel, Spionage, Cyberangriffe, Desinformation, Sabotage, Einflussnahme oder der Versuch, gesellschaftliche Konflikte zu verschärfen.
Dabei muss man eben aber sauber trennen und unterscheiden zwischen einem konkreten Beweis und einer allgemeinen Risikoeinschätzung. Dass eine Bedrohung denkbar ist, das heißt ja noch nicht, dass eine bestimmte ausländische Regierung oder eine bestimmte Organisation hinter dem Ereignis steckt. Ne?
Das ist so, und deswegen sind ja auch die sind alle derzeit auch so vorsichtig in der Bewertung. Ne? Aber eine offene Frage, wenn wir nochmal nach Thüringen schauen, bei diesem Drohnenthema ist natürlich, wie gut ist Thüringen darauf eigentlich vorbereitet? Das Innenministerium äußert sich nur begrenzt oder zurückhaltend. Bekannt ist, dass die Thüringer Polizei zwischenzeitlich über ein eigenes Fahrzeug zur Drohnenabwehr verfügt.
Und ob diese Technik aber in allen denkbaren Situationen ausreicht, lässt sich von außen natürlich nur schwer beurteilen oder gar nicht. Und Drohnen können klein sein, schwer erkannt werden und sich in komplexen Umgebungen bewegen. Außerdem ist der Einsatz von Abwehrtechnik rechtlich und technisch anspruchsvoll.
Genau. Deswegen ist ja die entscheidende Frage nicht, hat die Polizei so ein Drohnenabwehrsystem, sondern tatsächlich, wie gut ist es? Kannst du die Drohnen rechtzeitig erkennen? Wer entscheidet über den Eingriff? Welche Gefahren bestehen auch für Menschen am Boden? Und wie werden Polizei, Flughäfen, Bundeswehr und andere Sicherheitsbehörden dann im Ernstfall koordiniert?
Der Vorfall in Leipzig, der zeigt auf jeden Fall, dass Sicherheitslücken nicht immer durch technische Überlegenheit geschlossen werden können. Also in diesem Fall soll die Drohne ja offenbar zufällig entdeckt worden sein.
Genau, und wieder nach Thüringen geschaut. Dort diskutieren wir gerade die, oder wird nach der Sommerpause dann die Reform des Polizeiaufgabengesetzes diskutiert. Da geht es auch um Drohnen. Und die CDU, der innenpolitische Sprecher Jonas Urbach, fordert jetzt, die Polizei in Thüringen nicht mit Werkzeugen von gestern allein zu lassen, was ja schon ein Indiz dafür ist, dass die Union sich, wie auch der Innenminister, sehr für ein modernes Polizeiaufgabengesetz mit weitreichenderen, möglicherweise weitreichenderen Eingriffsbefugnissen einsetzen wird in der anstehenden Anhörung und dann eben auch im weiteren Gesetzgebungsverfahren.
Genau, aber Kritiker und Kritikerinnen, die befürchten durchaus, dass es einfach zu viele neue Befugnisse geben wird, die zu weit gehen und Grundrechte verhältnismäßig stark einschränken können.
Genau. Das ist ein klassischer Zielkonflikt in der Sicherheitspolitik. Der Staat soll Gefahren früh erkennen und verhindern. Gleichzeitig darf er nicht jeden Bürger und jede Bürgerin unter Generalverdacht stellen.
Gerade aber bei Drohnen, digitaler Überwachung und Gefährderansprachen braucht es ja klare Regeln. Aber wer darf welche Daten auswerten, muss dann beantwortet werden. Wie lange werden sie gespeichert? Wann beginnt eine konkrete Gefahr? Und wer kontrolliert am Ende die Behörden?
Genau, und in dem ganzen Komplex müssen wir, glaube ich, auch nochmal erinnern, dass es ja schon seit Monaten einen Streit gibt zwischen dem Thüringer Innenminister und der Thüringer AfD. Denn Meyer hat kritisiert, eine große Zahl von kleinen Anfragen der AfD in Thüringen, die sich zu kritischer Infrastruktur oder mit kritischer Infrastruktur, militärischen Transporten, aber auch mit Drohnenabwehr beschäftigt haben.
Und die Zahl ist schon beeindruckend. Also nach Meyers Angaben seien seit Beginn der Legislaturperiode rund 1000 Anfragen von der AfD-Fraktion gestellt worden. Mindestens 47 davon hält Meyer im Bereich der kritischen Infrastruktur für problematisch.
Genau, und die Legislaturperiode ist noch nicht mal 2 Jahre alt und die Zahl 1000 jetzt auch schon wieder einige Monate.
Ja, Meyer sagt, die Detailtiefe, die sei bei diesen Anfragen teilweise so groß, dass er sich frage, was ein Landespolitiker mit den Antworten anfangen wolle. In einer angespannten Sicherheitslage, aus seiner Sicht, könnten solche Informationen auch für ausländische Akteure interessant sein.
Genau, und wenn wir die Gegenposition mal aufmachen und den AfD-Landeschef Björn Höcke zitieren aus der Vergangenheit, der weist diesen Vorwurf natürlich vehement zurück. Und es gab dann auch Anzeige und Strafantrag gegen den Innenminister. Höcke argumentiert, der Innenminister greife das verfassungsrechtlich geschützte parlamentarische Fragerecht an.
Und eben hier liegt, wenn man so will, ein demokratisches Problem. Ne? Also weil kleine Anfragen, die sind ja nun mal ein wichtiges Kontrollinstrument des Parlaments. Und Abgeordnete müssen die Regierung befragen dürfen, auch eben zu sicherheitsrelevanten Themen.
Genau, und man muss noch mal ein bisschen runterbrechen. Dann muss eben, wenn Informationen, die da abgefragt werden, sicherheitsrelevant sind, dann muss man das eben einstufen. Dann kann man das auch einstufen als Regierung. Und das ist auch hier im konkreten Fall bei der Beantwortung einiger Anfragen getan worden. Da hat das Innenministerium konkrete Sicherheitsinteressen, die dann gefährdet seien, vorgebracht. Ist nicht überall damit durchgekommen. Einiges musste dann auch trotzdem beantwortet werden. Das hat dann ein Gericht entschieden, aber man kann die Einstufung natürlich erstmal vornehmen.
Ja, und die Linke, die warnt ja auch zu Recht davor, die Fragerei, also dieses Fragerecht grundsätzlich einzuschränken. Andere Politikerinnen und Politiker, die verweisen auf die politische Nähe der AfD zu Russland, auch zu Recht, und auf die Gefahr, dass parlamentarische Instrumente zur Informationsbeschaffung missbraucht werden könnten. Wobei ich mich dann natürlich frage, naja, braucht der russische Geheimdienst wirklich die AfD in Deutschland dafür?
Die Frage wäre sehr berechtigt zu stellen. Ich glaube, man muss beides einfach diskutieren. Und das gilt am Ende, dass schwerwiegende Vorwürfe natürlich immer nachvollziehbar begründet werden müssen.
Ja, Thüringen ist eben kein isolierter Raum. Die Ereignisse in Berlin und Leipzig zeigen, dass Sicherheitsfragen bundesweit miteinander verbunden sind. Flughäfen, Verkehrswege, Energieanlagen und militärische Einrichtungen überschreiten eben Ländergrenzen.
Genau, und ganz konkret, der Erfurter Flughafen wird vom Leipziger Flughafen aus mitbetreut. Da sieht man schon auch nochmal im ganz konkreten Beispiel die Verzahnung. Für Thüringen bedeutet dieses gesamte Thema Sicherheitslage, dass die Polizei auf unterschiedliche Szenarien schlichtweg vorbereitet sein muss. Vom Messerangriff durch einen Einzeltäter über Sabotage an Infrastruktur bis hin zu Drohnen über sensiblen Anlagen.
Hm. Richtig, genau. Gleichzeitig darf die Gesellschaft nicht in einen permanenten Alarmzustand aber versetzt werden. Ne? Also eine hohe abstrakte Gefährdung ist ernst, klar, logisch, ne? Muss man schon ernst nehmen, aber sie darf nicht zu einem Freibrief für jede Überwachungsmaßnahme werden.
Genau, deshalb ist deutlich gute Ausstattung der Polizei, klare Zuständigkeiten, demokratische Kontrolle, all das, was jetzt nach dem Sommer dann im Polizeiaufgabengesetz auch zu diskutieren ist, ist wichtig.
Und bei öffentlichen Informationen, da braucht es eine Balance. Die Bevölkerung hat Anspruch darauf zu wissen, wie sicher sie ist und welche Gefahren bestehen. Aber technische Details, Schwachstellen und konkrete Einsatzkonzepte, die gehören nicht automatisch in die Öffentlichkeit. Und mein Gott, wen interessiert das auch im Detail, außer vielleicht innenpolitisch interessierte Journalisten wie dich?
Wie mich, meinst du? Ja, das wird alles für mich diskutiert, exklusiv für mich. Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Ja, mich interessiert das wirklich.
Ich lese es gerne, wenn du es aufschreibst.
Das siehst du, das ist schön. Habe ich das gut übersetzt. Kontrolle ist aber ein gutes Stichwort, weil Kontrolle bringt uns zu unserem dritten Thema. Steuern und Gerechtigkeit. Wir reden über Steuern, die Influencer zahlen oder nicht zahlen.
Ja, Thüringen hat eine 15-köpfige Taskforce eingerichtet, die Einnahmen von Influencerinnen und Influencern unter die Lupe nimmt.
Genau, das Finanzministerium will prüfen oder prüft derzeit, ob Einnahmen aus Werbekooperationen, Produktplatzierungen, Abos und anderen Social-Media-Aktivitäten in Thüringen ordnungsgemäß versteuert werden.
Inzwischen sind nach Angaben des Ministeriums 658 hauptberuflich tätige Influencer in Thüringen erfasst. Hinzu kommen zahlreiche Menschen, die nebenberuflich Einnahmen über solche Netzwerke erzielen.
Da fragt man sich schon, ist schon wieder Pilzsaison? Die sprießen ja aus dem Boden oder aus dem Netz, das ist ja Wahnsinn. In der früheren Mitteilung waren es nämlich nicht 658, sondern noch 516 hauptberufliche Influencer. Das kann auf eine Ausweitung der Erfassung oder eine Aktualisierung der Daten zurückgehen, diese Steigerung. Das Ministerium geht allerdings weiter von einer sehr deutlichen Dunkelziffer aus. Ich frage mich, warum, weil es Instagram und Co. sind doch ein ziemliches Hellfeld.
Eigentlich schon, ja. Jetzt hat diese Taskforce ein erstes Ergebnis vorgelegt. Eine Steuernachzahlung von knapp 100.000 Euro wurde fällig und außerdem wurde ein Strafverfahren gegen einen Influencer eingeleitet. Das hält sich also noch in Grenzen alles, ne?
Ich würde auch sagen, es ist ein überschaubares Sümmchen, insbesondere ja auch für die Zeit, die jetzt schon damit verbracht wurde, die Nachzahlungen einzutreiben. Das Finanzministerium hat allerdings dargelegt, dass es mehr als 100.000 Datensätze noch auszuwerten hat, die von Plattformbetreibern, Werbeagenturen und Werbepartnern stammen. Insofern scheint das schon eine ziemliche Sisyphusarbeit zu sein, mit der man sich da auseinandersetzt.
So ist es. Im Fokus stehen Plattformen wie YouTube, OnlyFans und Twitch. Dabei geht es nicht nur um offensichtlich sichtbare Einnahmen, sondern steuerlich relevant können auch Sachleistungen sein. Etwa kostenlose Reisen oder Kleidung, Kosmetik, Technik und andere Produkte. Also all das, mit dem dort schon mal gerne geworben wird auch.
Genau. Wer also was geschenkt bekommt im Rahmen seiner geschäftlichen Tätigkeit oder kostenlos erhält, der muss möglicherweise berücksichtigen, dass das ein steuerlich relevanter Vorteil ist. Ob und wie genau das im Einzelfall gilt, hängt dann wieder von den Umständen ab.
Und die Finanzministerin, also Katja Wolf, betont dann zu Recht, es gehe nicht darum, dem Staat einfach eine zusätzliche Einnahme zu verschaffen. Es gehe um Steuergerechtigkeit.
Genau. Das Geschäftsmodell ist gleichsam kompliziert. Influencer verdienen Geld über Werbeverträge, Abos, Spenden, Produktverkäufe oder Plattformvergütungen. Manche Einnahmen fließen über Agenturen oder eben auch aus dem Ausland.
Und hinzu kommt im Internet, da wird eben nicht nur immer unter dem vollständigen Namen gearbeitet oder oftmals, glaube ich, eben nicht, sondern manche Kanäle laufen unter Künstlernamen, wahrscheinlich sogar sehr viele. Außerdem können Einnahmen auf mehrere Konten, Unternehmen oder Plattformen verteilt werden.
Genau, und damit ist auch ziemlich hinreichend beschrieben, dass es für die Steuerbehörden doch eine durchaus umfangreiche Ermittlungsarbeit ist. Sie müssen zunächst feststellen, wer überhaupt wirtschaftlich hinter einem Kanal steht, dann muss geklärt werden, welche Einnahmen erzielt wurden und welche Ausgaben können dann am Ende dagegen gerechnet werden.
Mhm. Richtig, weil Nicht jede Einnahme ist automatisch mit einem Gewinn verbunden. Also Kameras, Computer, Software, Reisekosten, Büromieten oder Mitarbeiter können unter bestimmten Voraussetzungen Betriebsausgaben sein. Die Herausforderung ist, private und geschäftliche Nutzung dann eben sauber zu trennen.
Genau. Eine Reise kann eben privat sein oder Teil einer bezahlten Kooperation. Ein Kleidungsstück kann privat getragen werden oder für eine Werbekampagne zur Verfügung gestellt worden sein.
Und dass es da aber durchaus was zu holen geben kann, zeigt Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland hatte nämlich im vergangenen Jahr von geschätzten Steuerhinterziehungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro im Zusammenhang mit Influencern berichtet.
Ja, da hätten wir doch alle Finanzlöcher gestopft, die es im Thüringer Haushalt nur so gibt. Nur das Problem, Thüringen ist natürlich einwohnertechnisch deutlich kleiner und hat deutlich weniger Influencer. Deswegen hat auch das Finanzministerium die Erwartungshaltung ein bisschen gedämpft in Thüringen und hat gesagt, man rechne mit einem siebenstelligen Steuerbetrag, der dann irgendwann zur Nachzahlung anstehen könnte.
Aber das wäre ja auch schon mal was, auch wenn belastbare Ergebnisse erst bis zum Ende des Jahres vorliegen sollen. Und bis dahin müssen eben die mehr als 100.000 Datensätze ausgewertet werden und mit Steuererklärungen, Gewerbeanmeldungen und anderen Informationen abgeglichen werden.
Genau. Zwei Ziele hat das Ganze. Steuern, konkrete Steuern sollen nacherhoben werden, wenn Einnahmen nicht erklärt wurden. Und zweitens soll die Branche lernen, dass Social-Media-Einnahmen kein rechtsfreier Raum sind. Muss ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr dafür.
Ja, und die Finanzministerin eben auch. Also Katja Wolf sagt ja ausdrücklich, Unwissenheit schützt nicht vor Besteuerung. Da ist was dran, ne?
Da ist durchaus was dran. Besteuerung als Strafe hätte man jetzt fast übersetzen können, wenn man den alten Spruch aus der Kinderzeit noch kennt, ne? Andererseits muss der Staat aber, und da ist der Staat eben dann auch in der Pflicht, verständliche Regeln anbieten. Ein kleiner Kanal mit gelegentlichen Einnahmen ist nicht dasselbe wie ein professionelles Unternehmen mit Millionenreichweite. Zwischen beiden liegen eben viele unterschiedliche Geschäftsmodelle.
Ja gut, aber da muss man auch wieder sagen, nach Angaben des Finanzministeriums reicht die Reichweite der erfassten Influencer in Thüringen von etwa 10.000 bis über 1 Million Follower. Also das ist schon echt ein weites Spektrum. Das zeigt, wie breit das ist.
Genau, zeigt, wie breit das ist, zeigt aber wahrscheinlich eben auch, wie unterschiedlich man die möglicherweise behandeln müsste. Fakt ist nur, wer Einnahmen erzielt, der sollte sich eben frühzeitig steuerlichen Rat suchen. Und wer Fehler gemacht hat, kann sich unter Umständen über eine strafbefreiende Selbstanzeige korrigieren. Das sollte allerdings nicht ohne professionelle Beratung passieren.
Ja, Bilanz, die Thüringer Taskforce, die steht noch am Anfang. Und das erste Ergebnis, knapp 100.000 Euro Nachzahlung. Und dieses eine Strafverfahren, das ist einfach eine Momentaufnahme.
Ist eine Momentaufnahme und wie groß das Problem tatsächlich in Thüringen ist, wird sich dann zeigen, wenn die Daten vollständig ausgewertet sind. Das wird aber sicherlich noch einige Zeit dauern.
So sieht's aus. Und schon kommen wir zu unserer beliebten Rubrik am Ende, zu den Tops und Flops der Woche, oder Fabian?
So ist das.
Ich habe uns heute die Top mitgebracht. Wenig überraschend vielleicht, weil aus meiner und ich glaube aus unserer Sicht ist es Katja Wolf.
Die Thüringer Finanzministerin.
Ja, weil sie, ich sage jetzt mal so ein bisschen heldenhaft mit ihrem Team für Steuergerechtigkeit gekämpft hat und dabei eben Influencer nicht ungeschoren davonkommen lassen will. Und als Finanzministerin betont sie, steuerliche Pflichten sind zu erfüllen, egal ob es sich um einen Angestellten, einen Unternehmer oder jemanden handelt, der auf Social-Media-Kanälen Einnahmen erzielt. Egal, ob hauptberuflich oder nebenberuflich. Und ich finde, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Kann ich mich anschließen und würde nahtlos übergehen und über die Top der Woche, die Flop der Woche
die Flop.
Sprechen. Die Flop der Woche sprechen. In der vergangenen Woche hat in der Berichterstattung eine Rolle gespielt, dass ein Richter in Thüringen wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt werden soll. Und weiterhin in der Berichterstattung spielte eine zentrale Rolle. Wann wurde eigentlich die Thüringer Justizministerin informiert und wie hat sie reagiert? Es gab am Anfang so ein bisschen Irrungen und Wirrungen, auch durch verschiedene sich widersprechende Medienberichte. Wir hatten sehr schnell berichtet, dass Meißner sofort reagiert hat, den Richter sofort suspendiert hat, als sie davon erfuhr. Andere Medien hatten das zunächst in Zweifel gezogen und mussten sich dann aber korrigieren, nachdem die Staatsanwaltschaft Hannover gesagt hat, eine Information an das Thüringer Justizministerium sei nie abgeschickt worden und deshalb Frau das Justizministerium in Thüringen eben nicht schon über ein Jahr von diesem Fall wusste, sondern tatsächlich erst wenige Wochen. Auch als diese Information schon auf dem Markt war, hat das allerdings Kerstin Düben-Schaumann von der AfD-Fraktion nicht davon abgehalten, nochmal eine Pressemitteilung rumzuschicken, wo sie die Ministerin dafür kritisierte, schon Monate, wenn nicht sogar ein Jahr davon gewusst zu haben und Konsequenzen müsse sie jetzt ziehen. Sie war einfach nicht auf der Höhe der Zeit der Informationen in dem Moment, und das ist für uns in so einem sensiblen Fall dann wirklich auch ausreichend, um zu sagen, das eignet sich für den Flop der Woche.
So ist es, das sehe ich genauso, Fabian.
Dann sind wir uns, wenn auch nicht immer, aber an dieser Stelle wieder sehr einig. Ich danke dir, Elmar, hat Spaß gemacht.
War mir ein Fest, Fabian, bis dahin.
Bis dann.
Ein Podcast von Funke.